Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sari-Hushyori-Cho. Raymond Federmann ist gerade mal 13 Jahre alt, als er während des Zweiten Weltkriegs auf einer Farm im besetzten Frankreich unterkommt. Er arbeitet hier unter sehr schlechten Bedingungen und entkommt so aber der Verfolgung der Nazis, als einziger Überlebender seiner Familie. 50 Jahre später besucht er mit seiner Frau nochmal diese Gegend, in der die Farm damals war. Und die Reise nach Südfrankreich wird gleichzeitig zur Reise in die Vergangenheit.
Eigentlich könntest du mich auf der Fahrt nach Cannes endlich mal auf der Farm vorbeischauen lassen. Ist doch kein großer Umweg.
Ja, das habe ich auch vor. Ihr fahrt ja schon durch Frankreich.
Stimmt. Wir sind begeistert von den kleinen Nebenstraßen hier, überwölbt von herrlichen Alleen mit uraltem Baumbestand. Wir finden auch die kleinen Restaurants toll. Le Petit Restaurant de Campagne, wo man sich vollstopfen kann mit all den köstlichen Pâtés und Fromage, den Crème Caramel und Vin du Pays. Ich werde eine exquisite Petite Campagne bestellen. Erika zieht die Petite Foie Gras vor.
Sie wird sie noch besser finden, nachdem sie deine probiert hat.
Dann verdrücke ich ein Escalope de Veau avec frites et haricots. Erika wählt le magret de canard avec une purée de navet et une tomate farcie.
Ich werde euch das alles genießen lassen. Das wird unbeschreiblich sein. Selbst mir fehlen die Worte.
Die Farm. Hörspiel nach dem Roman von Raymond Federman. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Amerikanischen, Gabi Hartl.
Danach une salade d'endive au noir. Und le plateau de fromage. Le Cantal était superbe. Erika nimmt dann noch eine Tarte aux fraises und ich die Crème Caramel. Also eines muss man den Franzosen ja lassen. Die wissen, wie man sein Land von der Schokoladenseite zeigt. Die Bäume und Flüsse, die Felder, Wiesen und Wälder, die Kühe auf der Weide, die Bauernhöfe, die alten Schlösser und noch älteren Kirchen. Alles liegt so hübsch, ordentlich da, genau wie es sein soll. Man fühlt sich einfach gut, wenn man durch so eine Idylle fährt. Autant suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours.
Von wem war das?
Was?
Das Gedicht.
Na, von Lamartine. Französischer Romantiker der schlimmsten Sorte. Bei dem weinerlichen Zeug kommen dir die Tränen vor Lachen.
On écoute chanter dans son cœur le petit air que fredonne le moteur.
Es könnte so schön sein, durch Frankreich zu rasen, wenn sie dir nicht alle 10 Kilometer Geld abknöpfen auf dieser verdammten Autoroute. An der Péage, der Mautstelle, falls du das Wort im Lexikon nicht findest. Die Franzosen denken sich ja gern für jede Lebenslage ein neues Wort aus, damit sie auf keinen Fall ein Fremdwort in den Mund nehmen müssen. Vor allem kein Englisches. Weißt du, wie die hier zu einem Stau sagen? Un bouchon. Genau, ein Stopfen. Und wenn der Verkehr schön fließt, ist er fluide. Das hört sich an, als wenn die Autofahrer entweder Verstopfung haben oder Durchfall, je nach Verkehrslage.
Wird das jetzt wieder eine Geschichte über Scheiße?
Kommt drauf an, wie es läuft.
Schweif nicht ab.
Tut mir leid, mir ist momentan danach zumute. War eigentlich klar, dass die Franzosen ihre Sprache mit den Zähnen verteidigen. Ich sage bloß Japan. Wir kennen das ja. Wenn man durch Tokio läuft, kommt man sich vor, als wäre man in einem englischen Wörterbuch voller Druckfehler gelandet. Die Franzosen müssen ihre Sprache natürlich auch verteidigen, weil ihre Wirtschaft so mau ist, als Ablenkungsmanöver sozusagen. Sogar Kalifornien hat sie auf ökonomischem Gebiet schon überholt. Haben wir neulich bei USA Today gesagt. Ausgerechnet Kalifornien mit der abgekupferten Weinbaukultur. Wie peinlich. Dabei sind die Franzosen selber schuld. Wenn sie sich damals volle Kanne an Hitler rangeschmissen hätten, statt scheinheilig unter der Decke mitzumischen, würden sie jetzt nicht auf Platz 5 der Weltwirtschaft rumdümpeln. Dann hätte Amerika La Belle France nämlich erstmal ordentlich platt gemacht und dann wieder anständig aufgebaut, wie Japan oder Deutschland. Und Frankreich wäre jetzt auf Platz 2 der Weltwirtschaft. Hinter Amerika natürlich, aber vor Japan und Deutschland. Die Amerikaner stehen nämlich auf französische Sachen. French fries, French toast, French perfumes, French cheeses, French wines, French lingerie, French kisses, French girls. And especially the French countryside. So, Federmann, jetzt aber mal ran an die Fahnengeschichte.
Dabei bin ich schon mittendrin, das hört man doch hoffentlich.
Federmann und seine Frau Erika mit dem Auto unterwegs nach Cannes machen einen Umweg über Montflacon und suchen die Farm, auf der Federmann als Junge gearbeitet hat. Bitteschön, zentrales Thema eingeführt. Ich habe für das Ganze auch schon einen Arbeitstitel. Zurück zum Misthaufen. Retour au fumier. Genau so, polyglott über den Ozean der Seiten verstreut.
Darum bin ich ja hier, unterwegs auf dieser bescheuerten französischen Autobahn und suche den Hof, um zu sehen, was mir so einfällt, wenn ich ankomme, nach 60 Jahren.
Genügt dir denn nicht der Schrank als Erinnerung?
Der Wandschrank auf dem Treppenabsatz, in den mich meine Mutter morgens um 4:30 schiebt, kurz bevor sie und die anderen abgeholt werden. Mein Vater und die beiden Schwestern. Deportiert. Von der Gestapo. Und der französischen Polizei.
Psst. Auf Französisch natürlich.
Das ist das Letzte, was ich von ihr höre.
Einmal nach dem Krieg bin ich noch mal hingegangen.
Simon Federmann.
Da habe ich schon lange in Amerika gewohnt.
Marguerite Federmann.
Ich bin nach Paris gefahren, in die Rue Louis Roland und habe nachgeschaut. In der Wohnung und im Wandschrank.
Sarah Federmann.
Ob ich was finde und ob etwas zu mir spricht.
Jacqueline Federmann.
Aber da war nichts.
Erika mag den Titel nicht. Sie findet die Kirschbäume besser. Aber mir ist das zu kommerziell. Ich habe ja selbst viel rumprobiert. Zurück zur Farm, knietief im Mist, die Kirschbäume, aus Liebe zur Kuh, mein Leben im Stall. Dann habe ich mich aber doch fürs Schlichte entschieden. Die Farm, La Ferme, eine nostalgische Geschichte für Bigleux.
Bigleux, das war der Hund, mein einziger Freund. Ein Bouvier de Flandre. Er hieß natürlich anders, aber für mich war er Bigleux. Er hatte nur ein Auge. Das andere vermutlich im Kampf verloren. Ohne den Hund hätte ich das alles höchstwahrscheinlich nicht überlebt, damals auf dem Hof. Ganz allein. Mit all der brutalen Scheißarbeit.
Zuerst bringen sie mir bei, wie man die Heugabel richtig hält und einen Rechen oder einen Spaten. Das ganze Zeug, was man eben braucht, um ein Feld zu bestellen und Sachen anzubauen. Dann lerne ich, wie man den Stall für die Kühe fertig macht und den Mist auf die Mistkarre schaufelt.
Mensch, hat mir die Hände wehgetan damals. Dauernd. Immer Blasen an den Händen von den rauen Gerätestielen. Und die Füße aufgeschürft von den Holzclogs.
Meine Sabots sind blutiger Ernst. Grob geschnitzt aus einem einzigen Holzblock. Mit Splittern und scharfen Kanten. Fertig. Man braucht Wochen, um sich an die Dinger zu gewöhnen. Und selbst wenn man endlich damit laufen kann, knickt man immer wieder um beim Gehen. Socken gibt's natürlich keine. Die sind auch im Nu hin bei dem rauen Holz. Wir stopfen Stroh rein im Winter, um die Füße warm zu halten. Tolle Idee. Man rutscht dann ständig rum in den Clogs. Und wenn man zum Beispiel im Stall auf der Leiter steht und eh schon alle Hände voll zu tun hat mit Heuschaufeln und Strohschütten, dann kommt es natürlich vor, dass einem zu allem Überfluss auch noch der Schuh wegrutscht und runterfällt. Natürlich landet der meist in einer Bouse de Vache, einem Kuhfladen. Dann muss man ihn mit Wasser auswaschen, kaltem natürlich, warmes gibt's nur zum Kochen, und hat dann einen schön kalten, nassen Clog und pieksiges Stroh am Fuß. Tolles Gefühl. Aber wenn ich mit den Kühen auf die Weide gehe, ist alles besser. Dann kommt Bigleux mit.
Als Hirtenhund war er eine völlige Flasche. Er musste aufpassen, dass die Kühe ihm keinen Tritt verpassen, wenn er ihren dünnen Beinen zu nahe kam. Aber mich mochte er.
Die Kühe rupfen das frische Gras ab. Ein schönes, sanftes Geräusch. Und ich sitze auf der Wiese oder auf dem Zaun und erfinde Geschichten. Mein Held ist immer der gleiche. Ein Mann, der fliegen kann wie ein Vogel. Er stellt sich einfach an eine steile Klippe, breitet die Arme aus, springt in die Luft und fliegt weg. In ferne Länder. Er kämpft gegen die Bösen und rettet die Guten. Natürlich ist er unsterblich. Ich taufe den siegreichen Kämpfer Moanu und würde was drum geben, so zu sein wie er.
Du warst also schon damals ein Geschichtenerzähler.
Nur wenn mich der alte Mistkerl auf die Weide geschickt hat.
Bon. C'est l'heure d'amener les vaches dans la prairie.
Lozy hieß er. Habe ich mein Leben lang nicht vergessen.
Interessant, was man sich so merkt.
Lozy wusste nicht, wie gern ich die Kühe hüten ging, weil ich da träumen konnte, vielleicht sogar schwimmen im Sommer. Aber nur, wenn der alte Mistkerl ganz weit weg war.
Aber wenn ich allein bin, ziehe ich schnell die Klamotten aus und rein ins Wasser. Am späten Nachmittag ist es besonders schön, wenn die langen Schatten der Trauerweiden über der weich glänzenden Wasseroberfläche schweben. Erst schwimme ich ganz schnell flussabwärts und dann mit kräftigen Zügen gegen die Strömung zurück zu meinen Klamotten. Manchmal kommt Bigleux mir nachgesprungen und versucht mitzuhalten. Aber ich bin der bessere Schwimmer.
Nach dem Krieg bist du ja richtig gut geworden. Rückenschwimmen im Verein, viele Wettkämpfe. Und 1948 hättest du es fast zu den Olympischen Spielen geschafft. Aber das habe ich ja schon alles in Take It or Leave It erzählt.
Mais fais bien attention, petit con. Que n'aille pas bouffer la luzerne du voisin dans le champ d'à côté. Sinon, t'auras mon pied au cul.
Lozy brüllt schon, wenn ich bloß mit den Kühen losgehe. Er hat eine panische Angst, dass unsere Kühe beim Nachbarn fressen. Das sieht man natürlich nicht gern auf dem Land. Aber brüllen tut er auch ohne Angst vor den Nachbarn. Und mindestens 20 Mal am Tag tritt er mir in den Arsch. Treffen kann er. Wenn ich was falsch mache, bekomme ich eine Gabel voll Mist ins Gesicht. Und was mache ich nicht alles falsch? Ich habe ja von nichts eine Ahnung. Und außerdem als Kind zwei linke Hände.
Habe ich heute noch.
Ich übrigens auch.
Und stinken tut der alte Lozy. Er findet, dass ich das so gehört für einen Mann. Später stinke ich sicher genauso, weil es in diesem Tagesablauf einfach keinen Platz gibt für Körperpflege. Aber mir ist es wenigstens peinlich. Anfangs wasche ich mir wie zu Hause morgens das Gesicht und putze mir die Zähne. Mit einer geklauten Zahnbürste vom Sonntagsmarkt in Montflacain.
Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le petit con se lave les dents maintenant.
Eines Tages erwischt mich der alte Drecksack beim Zähneputzen, reißt mir die Bürste aus der Hand, wirft sie ins Feuer und guckt zu, wie sie schmilzt. Dann bekomme ich den obligatorischen Tritt in den Hintern.
C'est tout ce qu'il nous faut. Une tapette dans notre ferme.
So einfach ist das. Wer sich auf einem Bauernhof die Zähne putzt, ist eine Schwuchtel.
Journée de la pleine lune. Au sommet de la dune, à caresser de loin ton chien.
3 Jahre lang habe ich mich abgerackert, Tag ein, Tag aus, mich dabei so merkwürdig fremd gefühlt in meiner Haut. Wie abgetrennt von mir.
Die Farm, eine nostalgische Geschichte für Bigleux, soll das Ganze also heißen. Ich sag dir, mein Junge, wenn das eine nostalgische Story wird, dann checkst du besser mal ab, was nostalgisch eigentlich heißt. Ist toll, so ein Wörterbuch. Steht alles drin, was du für eine Geschichte brauchst. Also, Nostalgie. Da steht Heimweh. Der Wunsch, heimzukehren. Gleichbedeutend mit Überleben oder Genesen oder gerettet werden.
Gerettet werden? Interessant.
Große Sehnsucht nach Familie und Freunden.
In meinem Fall? Simon Federmann, weg. Marguerite Federmann, weg. Sarah Federmann, weg. Jacqueline Federmann, weg.
Schwere Melancholie, hervorgerufen durch ausgedehnte Abwesenheit von zu Hause oder Geburtsort. Abnorme Sehnsucht nach einer romantisierten Zeit, nach einem unwiederbringlichen Zustand oder Ort der Vergangenheit zurückzukehren.
Ich frage mich schon seit 60 Jahren, was ich wirklich erlebt habe auf dem Hof. Meine Erinnerung ist so schwammig. Vielleicht, weil mein Gefühl so schwammig war damals. Ich habe immer nur auf alles reagiert und mich so gut es ging durchgeschlagen. Und dauernd hat mir irgendwas wehgetan von der Schufterei. Die Hände immer voller Blasen und Schnitte.
Ja, das hatten wir doch schon.
Ja, aber mein Körper und ich in der Welt damals, da hat doch nichts zusammengepasst. Ich war in meinem Alter zwar körperlich weit voraus, hatte aber nicht die leiseste Ahnung, was ich damit anstellen sollte. Oder wer ich überhaupt war und was einmal aus mir werden sollte. Ich schämte mich dauernd, fühlte mich wie ein Nichts, ein Bauernarsch.
Plötzliche Melancholieanfälle, steht auch noch im Wörterbuch.
Solche Anfälle hatte ich dauernd auf dem Hof. Wenn ich deine Definition von Nostalgie höre, kommt es mir fast so vor, als sei die Farm irgendwie mein Zuhause geworden. Der Ort, an dem ich geboren wurde. Oder besser wiedergeboren.
Vor Sonnenaufgang auf den Beinen, zum Ausmisten, Kühe melken, Futter für die Schweine machen, für die Hühner, Enten, Kaninchen, Gänse, für den ganzen verdammten Zoo der sogenannten domestizierten Tiere, die ihr Leben lang nichts anderes tun als fressen und scheißen, bis wir sie schlachten und essen und dann selbst wieder ausscheiden. Und all diese Scheiße kommt wieder in den Boden zurück, damit die Sachen wieder wachsen. Na, da sind wegen all dem Mist. Und so weiter und so fort. Ein tolles System, die Natur. Fängt immer wieder von vorne an, mit Hilfe der Scheiße.
Du bist ja richtig fixiert auf den Mist. Als ob du dich an sonst nichts erinnern würdest.
Ja, ist es denn ein Wunder? Du hättest mich mal sehen sollen, wie ich da stand, wenn ich das klebrige, stinkende Stroh vom Boden hochheben musste, das unsere 30 Kühe nachts schön voll gemacht hatten, um es dann mit Karacho aus dem kleinen Fenster in der Stallwand auf den Misthaufen zu werfen. Wenn das Fenster verstopft war, musste ich raus, auf den Misthaufen steigen und das Zeug rauspulen. Sowas zeichnete ich fürs Leben. Ich habe 3 Narben, alle mit einer Geschichte.
Behalte sie für dich, wird ein anderes Buch. Neulich habe ich in der New York Times gelesen, dass ein paar Leute den Chemin de Fer verklagen, weil die französische Bahn im Krieg so toll für die Nazis gearbeitet hat.
Hat das was mit mir zu tun? Hm, vielleicht schon. Aber was soll's? Die Überlebenden werden eh längst das Zeitliche gesegnet haben, bis der Chemin de Fer sich endlich bequemt, sich der unverzeihlichen Ungeheuerlichkeit zu stellen. Außerdem habe ich den Zug ja verpasst. Er ist abgefahren, bevor ich zum Bahnhof kam. Machen wir weiter.
Okay, nochmal von vorn. Erika und du, ihr kommt mit 3 Stunden Verspätung in Paris, Charles de Gaulle. Ihr schlaft den Jetlag weg und startet gleich durch.
Nein, halt. Nicht gleich. Ein kleiner Umweg muss drin sein. Ein Umweg nach Paris-Montrouge, wo mein amerikanischer Stiefsohn jetzt wohnt, mit seiner amerikanischen Frau und den beiden Kindern. Nur ein paar Häuser weiter von Steves Wohnung steht nämlich das Haus, in dem ich damals gewohnt habe. Stell dir vor, Steve hat ein Haus gekauft in der Straße, in der ich meine Kindheit erlitten habe. Wenn das kein schöner Zufall ist. 4 Juden ziehen vor 60 Jahren aus und 4 neue Juden ziehen 60 Jahre später wieder ein.
Das erinnert mich an etwas, das ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Die natürliche Erfahrung bestätigt, dass Treppenstufen gleichzeitig nach oben und nach unten führen. Das kennen wir alle. Folglich können Treppenstufen das Problem des Schicksals und der Existenz Gottes lösen.
Was willst du damit sagen?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde nur, es passt ganz gut hierher.
Lieber zurück zu Steve. Der wohnt jetzt schon länger in Frankreich, als ich da je gelebt habe. Ich war 19 Jahre lang in diesem beschissenen Land, bevor ich nach Amerika kam. Das ist nicht zu fassen. Das heißt, ich habe mich 54 Jahre lang in der englischen Sprache und der Unwirklichkeit Amerikas herumgetrieben. Ist doch kaum zu glauben, dass jemand so lange da bleibt. Amerika, das Land der falschen Versprechungen, das deine Illusionen im Voraus verheizt. Amerika wuchert in dir, löscht deine Herkunft und du vergisst, wer du einmal warst.
Weißt du, was so ein dahergelaufener französischer Dichter mal zu mir gesagt hat? Ich fand ihre Lesung toll, aber sie sprechen Französisch mit englischem Akzent. So ein Arschloch. Ich könnte ihn begraben unter meinem lupenreinen Pariser Proletarier-Akzent. Quel petit con. Gleich zu verquirer neuf au lieu de faire la poésie.
Dann kann's ja jetzt losgehen ins pittoreske Montflaquin, Département Loire-et-Garonne. Hübsches Städtchen. In der Nähe von Agen, das mit den berühmten Trockenpflaumen. den köstlichen Pruneau d'Argent aus dem glühend heißen Ofen. Ah, muss ich dir auch von erzählen. Später. Erinnere mich dran. Der französische Untergrund war ziemlich aktiv da während des Krieges, weil jede Menge Leute vor den Deutschen untergetaucht sind. Das sagen die viel zu selten, dass die meisten in der Résistance Kommunisten waren, Ausländer oder Juden. Zwei Cousins von mir haben auch mitgemacht im Widerstand, Boris und Robert. Den Jüngeren, Robert, hat's erwischt. Einen Tag vor der Befreiung, im Wahnsinnspech, in den Rücken geschossen. Und Boris, der kleine Jit, hat nach dem Krieg eine Medaille gekriegt für seinen Einsatz. Die Eltern sind in Auschwitz gestorben, ausgelöscht, wie meine. Boris wurde verschont, wie ich. Nach dem Krieg ist er Schneider geworden.
So, jetzt bleib mal im Montflacquin. Streng genommen warst du da ja gar nicht allein.
Aber nur streng genommen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass meine Cousins, wie ich, dem Grand Raffle von 42 entkommen waren. Und was die Verwandtschaft mütterlicherseits angeht, die sich im Montflacquin versteckt hat, um die habe ich immer einen Bogen gemacht.
Dann mach ihn auch jetzt. Das haben wir doch schon alles im Pelz meiner Tante Rachel erzählt.
Irgendwann erzähle ich vielleicht mal die Geschichte, wie ich mich nachts im Gare de Montparnasse in den Zug geschlichen habe. Ich hatte keine Ahnung, wohin er fährt. Und einfach angenommen, dass er mich nach Süden bringt, als ich nach ein paar Stunden Fahrt über die Demarkationslinie zwischen der freien und der besetzten Zone Frankreichs fuhr. Trotzdem hätte ich im falschen Zug sitzen können. Meiner hätte ja immer noch die Richtung wechseln und nach Osten abbiegen können, während er durch die Nacht raste. Und mir wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich bin ja ab und zu eingedöst in meinem Güterwaggon. Als ich dann durch die Ritzen der Tür das Schild Lo et Garonne sah, da fiel mir ein, dass Onkel Maurice sich hierher abgesetzt hatte. Und als der Zug in einer Kurve ein bisschen langsamer fahren musste, sprang ich einfach ab. Keine Ahnung wo. Ich landete im Graben, als die Sonne gerade aufging. Ein Glück, so konnte ich nämlich meinem Schatten folgen. Keine Ahnung, wie viele Kilometer ich gehumpelt bin, bevor ich endlich einen Bauern im Feld hocken sah, den ich fragen konnte, wo Montflacquin liegt. 20 Kilometer von hier, grummelte er. Dans cette direction. Tout droit, tout droit. Und er macht mit der Arbeit weiter, ohne sich um meine zerrissenen Klamotten und die blutigen Knie zu kümmern.
Wieder so ein Wahnsinnsglück. Wenn es nämlich 150 Kilometer gewesen wären nach Montflacquin, würdest du wahrscheinlich eine völlig andere Geschichte erzählen. Wenn überhaupt.
Stimmt. Die Deutschen waren zwar noch nicht in der freien Zone, aber die französische Miliz war auch nicht zimperlich und verhaftete auf der Straße herumirrende Juden oder Kommunisten, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ich komme also gegen Mittag bei der Verwandtschaft an. Onkel Maurice, Tante Ninette, mein Cousin, der faule Leon und meine Oma mütterlicherseits.
Die hätte ich fast vergessen. Ich konnte sie nie leiden.
Wie die glotzen, als ich plötzlich vor ihnen stehe. Nach meinen Eltern, meinen Schwestern fragen sie gar nicht erst. Sie wissen natürlich genau, was passiert ist. Klar können sie mich nicht vor die Tür setzen. Erstmal nicht. Also machen sie Platz am Tisch und ich bekomme was zu essen. Alles ist mucksmäuschenstill. Nur ab und zu wird ein bisschen gejammert.
Auf Französisch?
Wo denkst du hin? Auf Jiddisch.
Dann muss ich für die liebe Verwandtschaft die Drecksarbeit machen. Spülen, putzen, Betten machen, Staub wischen. Und eine Woche später tauscht mich Onkel Maurice gegen zwei Hühner ein.
Wie bitte? Das hast du ja noch nie erzählt.
Ist mir ja auch gerade erst eingefallen. Komisch, was einem so durch den Kopf geht, wenn man sich erstmal in die richtige Richtung bewegt.
Eine dicke Bauersfrau kommt also in den Schneiderladen von Onkel Maurice. Er flickt den Bauern gegen Naturalien die kaputten Klamotten. Er lebt nicht schlecht dabei.
Es gibt eben Leute, die kommen immer wieder auf die Beine.
Ich rutsche gerade auf den Knien herum und fische mit einem Magneten wie blöd Stecknadeln aus den Ritzen zwischen den Dielen. Da kommt sie also rein, um irgendwas abzuholen und jammert, oh je, all die Arbeit. Und ich ganz allein mit der Tochter. Der Mann ist in Deutschland und schuftet in einer Munitionsfabrik wie viele Männer hier. Abkommandiert von den Nazis. Und die Frauen, die Kinder, die Alten stehen allein da mit der ganzen Arbeit. Mit der Ernte, dem Heu, dem Vieh, dem Säen und Pflügen, dem Unkraut jäten und so weiter.
Es ist ja schlimm. Brauchen Sie vielleicht jemanden, der Ihnen hilft? Der junge Mann da sucht nämlich gerade Arbeit.
Er sagt nicht mein Neffe, sondern der junge Mann da. Dann lässt er sich zwei Hühner geben, die sie im Korb hat, und ich ziehe gleich mit ihr los.
Das war der erste Hof, auf dem ich war. Danach kam noch einer, auf dem ich mich ganz wohl gefühlt habe. Und der vom alten Arsch Losi war der dritte. Da hing ich dann 3 Jahre fest, bis mich die Amerikaner befreit haben.
Und warum war Federmann nicht in der Resistance?
Mitch, weil ich das Land bestellen musste. Ernten, pflügen, säen, jäten, mähen, pflügen. Du hättest mich sehen sollen, wie ich das Heu mit der Faux gemäht habe, les gerbes du blé aufgestellt, Bäume gefällt, avec une hache, und den Boden gepflügt, avec une charrure.
Unglaublich, was dir alles auf Französisch einfällt, und das nach 60 Jahren.
Sogar der alte Drecksack Lucy fand, ich sollte nicht zur Resistance. Wenn er sich überhaupt mal mit dem Thema befasst hat in einem patriotischen Anfall, was selten vorgekommen ist. Meistens war ihm der Krieg scheißegal. Hauptsache, er hatte genug zu beißen und zu saufen, die Schnapsnase.
Les sangliers sont lâchés. Je répète. Les sangliers sont lâchés.
Während der Besatzung ist es verboten, hinter dem Rücken der Behörden Schweine zu schlachten. Aber wenn man das anmeldet, kommen die Deutschen sofort mit der französischen Miliz, um alles abzuholen.
Les saucissons, les boudins, les jambons, les pâtés, les côtes de porc. Und natürlich den Speck, das ganze leckere Zeug eben, was man aus Schweinen macht.
Les roses de l'Europe.
Uns hätten sie nur die Abfälle übrig gelassen.
De Satan.
Deswegen schlachten wir, wie alle in der Gegend, schwarz. Die Bauern stopfen dem Schwein erstmal einen Knebel ins Maul und binden ihm dann die Schnauze zu. Trotzdem schrillt immer wieder ein furchtbares Quieken und Schreien durch die Nacht. Dann wissen wir, aha, die Bücherelle oder die Blanc schlachten mal wieder schwarz.
Verpfiffen hat man hier aber keinen.
Bei uns bekommt das Schwein erst die Hinterfüße zusammengebunden. Und dann wird es mit einem Flaschenzug ein Stück den Dachbalken hochgezogen. Der Alte zückt ein Küchenmesser, bohrt ein Loch in den Schweinehals und ich muss das Blut in einem großen Eimer auffangen.
Mann, bei mir schlecht dabei. Aus dem Blut hat Josette dann die gute Boudin gemacht. Überhaupt wurde das ganze Schwein verarbeitet. Der Kopf, die Zunge, die Ohren, die Schnauze, sogar die Füße. Und dann in Jutelappen eingewickelt und tief im Schrank versteckt. Sodass die Zeit auf dem Hof auch ein Gutes hatte. Gehungert habe ich nicht mehr. Wie früher in Paris.
Die Krauts kommen einmal die Woche und lassen alles von unserem Speicher schleppen. Vor allem auf die Kartoffeln haben sie es abgesehen. Die lassen sie immer als erstes mitgehen. Und wir müssen Topinambour essen. Den ganzen Krieg über gibt's Topinambour statt Kartoffeln. Ekliges Zeug. Schmeckt irgendwie vergoren, faulig.
Darum haben wir die Nazis auch Kartoffelkäfer genannt. Les Dorifeurs.
Was denn? Nicht Les Boches?
Nein, das war im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten hießen sie Les Dorifeurs, Kartoffelkäfer. Verladen wurden die Lebensmittel übrigens immer von der französischen Miliz, den Henkern von Maréchal Pétain. Das muss man auch mal ganz laut sagen. Die Deutschen standen nur im Hof rum und rauchten.
Wenn sie angerückt kommen mit viel Geknatter in ihrer gut sichtbaren Staubwolke, verdrücke ich mich immer. Mit meiner topologischen Nase, meiner historischen, wird es für mich dann ganz schön brenzlig. Die Deutschen oder die französische Polizei könnten ja fragen, na sowas, was macht denn der kleine Junge mit der großen Nase hier auf dem Hof?
Wussten die Bauern denn nicht, dass du Jude bist?
Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich von Anfang an sonntags mit in die Messe gehen. Ich, der Petit Choupin aus Paris, spielte natürlich den guten Katholiken. Oh ja, unbedingt in die Messe. Ich bin ganz scharf drauf. Du hättest hören sollen, wie ich das Dominus Vobiscum runtergebetet habe. Dominus vobiscum tum tum spiritum rectum sanctum tam tam Deo gratias sanctus chewingum Amen.
Die Deutschen werden den Krieg gewinnen. Deshalb müssen wir Franzosen mit ihnen zusammenarbeiten. Die Deutschen sind unsere Rettung vor dem Bolschewismus, dem Alkoholismus und der Verweichlichung und dem Weltjudentum.
Mein Gott, der Scheiß, den sie dir in der Kirche erzählen, über die sieben Todsünden und den lieben Gott, den Teufel, das Paradies, die Hölle, die Bestrafung, die Erlösung, das Spenden.
Ich höre fast immer weg und schiele auf Josettes Knie. Sie sitzt neben mir, die Augen halb geschlossen und die Hände vor dem Gesicht verschränkt. Ich finde ihre Porzellanknie sehr anziehend, wie sie da unter dem verschossenen Blumenkleid hervorlugen. Sie ist eine echte Landschönheit. Schade, dass sie etwas streng riecht. Irgendwie nach Essig.
Bei uns zu Hause war von Gott kaum die Rede und ich erinnere mich auch nicht, je in der Synagoge gewesen zu sein. Dass wir Juden waren, wussten wir, aber das hatte für uns keine Bedeutung. Trotzdem habe ich Gott einmal um Hilfe angerufen. Ich hatte es einfach nicht mehr ausgehalten auf dem Hof und sonst war ja keiner da, an den ich mich hätte wenden können. Er hat mich natürlich ignoriert. Dabei hätte er gar nichts sagen müssen. Ich wollte ja nur irgendein Zeichen von ihm.
Dass alles besser wird. Dass das Ende der Prüfung naht. Dass ich bald nach Hause kann. Dass meine Eltern wieder da sind. Dass alles so ist wie früher.
Mann, hatte ich Heimweh.
Ich schleiche mich eines Nachts aus dem Haus, barfuß, damit der Alte nicht das Klappern der Sabots auf dem Steinfußboden hört. Es ist bitterkalt, aber trotzdem gehe ich bis zum Hofausgang, zu den beiden Kirschbäumen. Und da stehe ich in der kohlrabenschwarzen Nacht und spüre, wie die gefrorenen Gräser unter meinen nackten Füßen knirschen. Es ist vollkommen still. Unheimlich fast. Alle Tiere schlafen, sogar die Wilden draußen auf den Feldern. Kein Piep von den Nachtvögeln.
Diese Stille werde ich nie vergessen. Gruselig. Es kann natürlich sein, dass ich einfach nichts gehört habe in dem Moment.
Ich stehe also da, zittere vor Aufregung oder Kälte und stiere in den schwarzen Himmel. Und dann höre ich meine Stimme, die Gott um ein Zeichen bittet. Dieu.
Ich hatte ja keine Ahnung, ob ich mich richtig anstelle und was ich überhaupt machen soll, wenn Gott mir das Zeichen gibt.
Ich warte und sage, okay Gott, ich zähle jetzt bis 20. Wenn du mir bei 20 kein Zeichen gegeben hast, dann schlage ich mich von jetzt ab alleine durch und du bist für mich gestorben. Ich zähle langsam und immer langsamer, je näher ich an die 20 komme. Und als ich 20 flüstere, passiert nichts. Kein Zeichen weit und breit. Ich warte noch ein bisschen. Vielleicht muss Gott sich ja die Sache noch überlegen. Aber nein, alles ist kalt und still und dunkel wie vorher. Als ich gerade wieder ins Haus gehen will, bewegt sich eine Kuh im Stall. Ich zucke zusammen. Das Zeichen.
Weißt du eigentlich, was es zum Frühstück gab auf dem Hof?
Ja, woher soll ich das wissen? Aber wie ich dich kenne, wirst du es nicht lange für dich behalten können.
Suppe. Ja doch, Tag ein, Tag aus, jeden Morgen um 4:30 dieselbe dicke Suppe mit Wein. Josette säbelt noch dicke Stücke Brot rein. Trempé la soupe nennt sie das. Am Anfang habe ich fast gekotzt von dem Zeug, aber ich sag dir, man gewöhnt sich dran.
Den Wein haben wir selbst gemacht. Natürlich bin ich der Depp, der in den Riesenbottich klettern muss, um die Trauben mit nackten Füßen zu zerquetschen. Ich, der Kleine mit der großen Nase, stampfe mit hochgekrempelten Hosen und bloßen Füßen auf den Trauben rum, die der Alte ständig neu in den Bottich kippt. Ganze Berge von Früchten muss ich kleintreten, zu Brei. Nach einer Stunde rumgestarkse in dem Riesenfass bin ich wie besoffen.
Regarde le pauvre petit connard de maigrelet rachitique. Qui peut même passer sous l'air sans dégueuler.
Auf jeden Fall habe ich zum Frühstück fast eine halbe Flasche Pinard runtergekippt, bevor ich rausging, um mir in Wald und Feld den Arsch abzuarbeiten.
Mensch, Federmann, hör auf zu porzen.
Man reift eben schnell ran auf so einem Hof. Erstens schuftet man wie blöd, bis der Körper zur Maschine wird und dann hat man ja ständig dieses Ficken und Sterben vor der Nase. Dauernd besteigt irgendein Viech ein anderes, im Hof, im Stall, auf dem Feld, wie es gerade kommt. Und jeden Tag krepiert ein Tier, aus Erschöpfung, an Altersschwäche oder weil es von uns geschlachtet wird. Auch bei mir regte sich die Natur. Es gab auf der Farm ja Josette, die Schwiegertochter von Lucy. Ich mochte ihren Namen, klang irgendwie ehrlich, rustikal. zwischen 25 und 27. Hübsch und sexy, kräftig, schöner, runder Arsch, großer, wogender Busen. Ich war zwar erst 13, aber beim Anblick einer schönen Frau, auch wenn sie etwas streng roch.
Ich nehme an, jetzt will jeder wissen, ob was gelaufen ist zwischen uns und Josette. Natürlich kann ich genauso gut jetzt erzählen, was passiert ist. Oder hätte passieren können.
Weil ich nicht im Stall schlafen will, schlägt Josette mir abends in der Küche ein Feldbett auf. Unter der Treppe zum Speicher. Über mir höre ich nachts die Ratten rumlaufen. Eklige Viecher, fett und grau, mit ganz langen Schnurrbarthaaren. Manchmal kommen sie die Treppe runter, um zu gucken, ob es in der Küche was zu fressen gibt. Ich mit meiner Rattenphobie habe eine Wahnsinnsangst, dass sie mich in meinem Eckchen finden und mir ein Ohr abknabbern. Aber wenn Josette sich abends so hübsch vorbeugt, um mir die Bettdecke aufzulegen, ist alles vergessen. Dann schaue ich auf ihren prächtigen Hintern und mir wird ganz anders.
Natürlich hätte ich mich nie getraut, sie zu berühren. Ich war ja so schrecklich schüchtern damals.
Aber einmal im Sommer, nachmittags, als der Alte sein Nickerchen macht, da überrasche ich sie mit dem Briefträger auf dem Küchentisch. Ich bin wie vom Donner gerührt. Die beiden sind natürlich zu beschäftigt, um mich zu bemerken.
Ich fühlte mich ganz fremd in meiner Haut, so leer. Angemacht hat mich der Anblick überhaupt nicht, anfangs. Es war einfach zu grotesk, der Briefträger mit den gestreiften Unterhosen auf den Schuhen. Und darüber sein weißer Hintern in der Luft.
Zwei Tage später, es ist abends und Josette beugt sich gerade vor, um mein Bett zu machen, da fasse ich mir ein Herz und lange zu. Sie hat nichts an unter ihrem Rock. Josette zuckt zusammen und fährt herum, hochrot im Gesicht. Jetzt knallt sie mir eine. Ich hebe den Arm, um den Schlag abzuwehren. Aber Josette bewegt sich nicht. Sie steht einfach nur da, neben dem Bett und starrt mich an. Ich kann nicht sagen, ob sie verblüfft guckt oder sauer oder überrascht. Mit einem Blick, der sagt, und jetzt? Also sage ich, si, monsieur le facteur peut bien le faire. Pourquoi pas moi? Da läuft sie erst richtig knallrot an. Aber sie sagt nichts. Sie legt ihren Zeigefinger an die Lippen und zeigt mit der anderen Hand auf das Schlafzimmer des Alten. Dann geht sie an mir vorbei zum Spülstein und fängt an, das Geschirr abzuwaschen. Später am Abend, ich schlafe schon fast, fühle ich plötzlich, wie eine Hand unter meine Decke schlüpft.
Wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber nach diesem denkwürdigen Abend kam Josette regelmäßig, wenn alle Lichter gelöscht waren, und streichelte mich unter der Decke. Am Tag wurde nie drüber geredet. Wir haben sowieso kaum miteinander gesprochen. Ich glaube, Josette war meine erste Liebe. Als ihr Mann zurückkam und Josette bald danach schwanger wurde, hatte ich jedenfalls eine Höllenangst, das Kind könnte von mir sein.
Nachts geht's los mit der Geburt. Ich liege in meinem Eckchen im Feldbett, als ich plötzlich ein lautes Stöhnen höre. Dann kommt Josettes Mann in langen Unterhosen in die Küche. Mit einer Hand stützt er Josette. Mit der anderen räumt er den Küchentisch frei.
Qu'est-ce que c'est ce bordel de bruit? On peut plus dormir en paix ici.
Mit Josette geht's los, brüllt der Sohn zurück. Normal reden können die gar nicht. Entweder sie schweigen sich an oder sie brüllen sich an. Da kommt der Alte in die Küche, zieht mich aus dem Bett und schickt mich los, die Hebamme zu holen. Ich rase also mit dem Rad durch die Nacht und denke, jetzt fliegt alles auf. Das Baby wird eine Riesennase haben, wie ich. Als ich das Kind dann schreien höre, sehe ich mit Erleichterung seinen roten Haarschopf. Der ist von Josettes Mann. Eindeutig.
Offen gestanden habe ich keinen blassen Dunst mehr, wo die Farm liegt. Bloß so ganz vage, irgendwo an der Hauptstraße nach Villeneuve-sur-Lot. An einer Kreuzung, von der aus die kleine ungeteerte Staubstraße zu den beiden herrlichen Kirschbäumen am Tor führt. Ach, waren die Kirschen gut. Nicht knallrot, sondern halbweiß, also blassrot. Aber saftig, dick. Und wenn der Baum dann blühte, konnte ich es kaum erwarten, bis die Kirschen ein paar Wochen später in meinem Mund zu purer Lust wurden. Was habe ich die Bäume geliebt. Ich habe sogar mit ihnen gesprochen.
Comme le fruit se fond en jouissance. Comme en délice il change son absence. Dans une bouche où sa forme se meurt. Je hume ici ma future fumée.
Von wem ist das?
Paul Valéry diesmal.
Ich hätte so etwas gern selbst geschrieben, wenn ich bloß eine Sprache für die Dinge gehabt hätte. Außerdem hatte ich weder Papier noch Bleistift.
Wir müssen mal langsam in die Gänge kommen, Fetterman. Wenn du dich schon nicht in deiner eigenen Vergangenheit mehr auskennst und dich nicht erinnerst, wo die Farm liegt, schicke ich dich jetzt mit Erika in den nächsten Ort. Er heißt Montflaquin. Dort geht ihr ins Rathaus und fragt nach.
Im Rathaus?
Dort sitzen drei schöne, falsche Blondinen. Denen wirst du erklären, dass du im Krieg drei verfickte Jahre lang auf einer Farm hier in der Nähe geschuftet hast.
Gut.
Noch was?
Ja?
Verfickt wirst du natürlich nicht sagen.
Oui, de 42 à 45, dans la ferme de Monsieur Lozy. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler dans cette ferme. Vous comprenez, c'était la guerre.
Mais alors, vous êtes le neveu de Monsieur Maurice qui est venu s'installer ici pendant la guerre.
Oui.
Nous, on n'était pas encore nés pendant la guerre, mais après, on connaissait bien Monsieur Maurice. On nous a même dit qu'il avait un neveu qui travaillait dans une ferme.
Oui, c'est moi, le neveu de Monsieur Epstein.
Epstein, so hieß Onkel Maurice?
Stell dir vor, das wussten die drei Grazien gar nicht. Sie kannten bloß seinen Vornamen. Und den seiner Frau, Ninette.
Kann ich mir gut vorstellen. Im Krieg, und vielleicht auch später, war es sicher nicht ratsam, als Epstein bekannt zu sein. Und wenn dieser Antisemit Le Pen oder seinesgleichen mal die Wahl gewinnt, sieht es wieder nicht gut aus für Epstein und Co.
Die falschen Blondinen haben uns den Weg erklärt. Jetzt düsen wir gerade über die Landstraße in Richtung Villeneuve-sur-Lot.
Was ist denn jetzt schon wieder los?
Ich erkenne gerade die zweite Farm, auf der ich geschuftet habe, bevor ich zu Lucy kam. Kein Zweifel, die Brücke, der Fluss.
Mitch Fetterman, halt nicht den Laden auf, übertreib's nicht mit deinen Unterbrechungen.
Das hier ist ganz kurz und wichtig. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich der Sache näher komme. Ich steige aus. Ist kein Bauer in Sicht. Wir laufen ein bisschen auf dem Gelände herum. Keine Pferde, keine Kühe. Aber dafür ein Traktor. Das Vieh haben sie wahrscheinlich abgeschafft und sich auf was Lukrativeres konzentriert. Aber ohne den Gestank finde ich kaum etwas, was mich an die Atmosphäre von früher erinnert.
Herr Charrier.
Da stoßen wir hinter der Scheune auf dieses Ding. Den alten Handpflug. Weggeworfen, verrostet, liegt er auf der Seite, fast schon im Boden versunken. Ich ziehe ihn mit aller Gewalt aus dem Dreck, drehe ein bisschen daran herum, fasse die maroden Griffe und spüre plötzlich alles in meiner Hand. Meine ganze verlorene Kindheit.
An einem brüllend heißen Spätsommertag drücke ich die Griffe des Pflugs in Richtung Boden.
Mann, hab ich mich abgequält mit dem Handpflug.
Die Erde ist knochentrocken.
La Charrure.
Ich stoße mich mit aller Gewalt vom Boden ab, um die Furchen schön gerade hinzukriegen. Da breche ich plötzlich mit dem Fuß ein und mein halbes Bein verschwindet im Boden. Bienen schwärmen aus dem Loch und fangen an, mich anzugreifen. Ich lasse die Scharrüre fallen und schlage wie wild um mich, um mein Gesicht zu schützen. Immer mehr Bienen kommen aus dem Erdloch und ziehen sich zu einer Wolke zusammen. Der Ochse geht einfach weiter, aber natürlich nicht mehr geradeaus, sondern querfeldein und versaut mein schönes Feld. Die Stiche tun höllisch weh. Im Gesicht, auf den Händen, am Hals. Ich renne, so schnell ich kann, in Richtung Fluss. Die Killerbienen hinterher.
Mais c'est pas vrai! Il va se baigner au beau milieu de la journée! Mein ton cul sort de là! Allez! Sinon tu vas barder! Vite!
Das einzig Gute an der Sache war, später streicht mir Josette ganz sanft eine selbstgemachte Salbe auf die Stiche. Das war wie eine Liebkosung.
À Paris, où une exposition très intéressante vient d'ouvrir ses portes. c'est l'exposition « Le Juif et la France » qui nous montre impartialement toute l'importance que les Juifs avaient prise dans notre pays, non seulement dans le domaine économique et politique, mais aussi sur le plan intellectuel. L'un de nos reporters va vous conduire maintenant à l'exposition « Le Juif et la France ».
Sag mal, Federman, willst du die Farm überhaupt noch finden?
Ja, doch, wirklich. Aber im Moment hänge ich noch zwischen dem Vorher und Nachher. Ich stecke in der Vergangenheit und überlege gleichzeitig, wie ich das alles mal erzählen soll, wenn die Zeit reif ist. Alles war so unklar damals, so diffus. Und ich so desorientiert. Zurück nach Paris konnte ich ja nicht. Und was vor mir lag, konnte ich mir nicht vorstellen. Mein Leben war zwar kein Häuflein blasser Asche, aber ein Chaos wirrer Gefühle. Und von den Erwachsenen kam auch keine Hilfe.
Dann erzähl doch von dem Jungen. Wie war er?
Also mit Sicherheit kein Supermann. Am besten, ich mache eine Liste. Schreib mit. Er war schüchtern, verloren, verträumt, sentimental, stur, ehrgeizig, voller Hoffnung und Enttäuschungen, litt romantische Qualen. Ein Haufen Scheiße, wenn du es genau wissen willst. Kaum zu glauben, dass es diesen Jungen mal wirklich gegeben hat. Ich war so anders als mein Vater, der gescheiterte Maler, der einfach nicht genug Zeit hatte, um sich zu entfalten. Mein Vater, für den das Scheitern ein Motor war, eine Chance, ja, fast ein Erfolg. Er saß mit den Malerkumpels in seinem Atelier, einer Werkstatt mit marodem Dach, und ab und zu wurde gewitzelt, irgendwann fällt uns mal die Decke auf den Kopf. Dann sagte mein Vater, und wir taumeln alle in die Unsterblichkeit. Gearbeitet hat er nie, mein Vater. Er war krank, Tuberkulose, habe ich ja auch schon oft erzählt. Er war ein Tagedieb, ein Nichtsnutz, ein Schürzenjäger, gescheiterter Kommunist und Versager als Ehemann, das sagte die Verwandtschaft. Er hatte so wunderschöne Hände, nicht rissig und rot wie die meiner Mutter, die für andere Leute putzte und schrubbte, damit wir Kinder was zu beißen hatten, nein, nein. Seine Hände waren zart und weich. Manchmal, wenn er zu Hause war, was selten vorkam, saß er ganz still in einem Sessel und lauschte seinem Lieblingslied, Ramona. Ramona, je t'aimerai toute la vie. Mein Vater, der fanatische Trotzkist, der Spieler, der Frauenheld, der berühmte Sitz. Mein Vater, der sich Ramona anhörte, auf einer zerkratzten Schallplatte und ganz still dasaß, vor unserem staubigen Phonographen mit dem großen Lautsprecher und der kleinen Manivelle. Mein Vater, mon père, Papa träumte.
Manivelle hast so viel wie Handkurbel, glaube ich.
Wie die Sängerin hieß, weiß ich nicht. Sie hatte eine sanfte, raue Stimme und mein Vater erzählte, sie sei jung gestorben, Tuberkulose. Und wenn er so da saß und die traurige Frauenstimme auf sich herunterrieseln ließ, dann konnte ich, dicht bei ihm auf dem Boden hocken, die Zärtlichkeit meines Vaters für diese Sängerin spüren. Und ich stellte mir dann vor, dass sie klein war und zierlich, mit langen schwarzen Haaren und dichten Wimpern. Da hockte ich also vor meinem Vater und spürte, dass er träumte. Ganz sicher von seiner verpatzten Karriere und von seinen verpatzten Liebesgeschichten. Und dann sagte ich, Papa, grad mal du, s'il te plaît, ça me gâte la, à gauche. Oui, là, sur l'omoplate gauche. Und wenn er mich dann ganz verträumt kratzte, da links über dem Schulterblatt, spürte ich, dass er mal was Großes schaffen würde. Geschaffen hätte, wenn er nicht so jung aus der Zeit gefallen wäre.
Auf der Farm
Hast du da oft an deine Eltern gedacht?
Nein, ich war mir sicher, denen geht's gut und wenn der Krieg vorbei ist, kommen sie wieder und alles ist wie früher. Nur, dass ich vorher mit meiner Schufterei für irgendwas büßen muss. Keine Ahnung für was. Irgendwas war vorgefallen zwischen meinem Leben in Montrouge und dem in Montflacquart. Montrouge. Rot wie Blut. In Montrouge ist irgendwas vorgefallen und in Montflacquart musste es gesühnt werden.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas.
Von deinen Schwestern erzählst du eigentlich nie.
Ne me quitte pas.
Weil ich mich an nichts erinnern kann. Ich war ja noch ganz verschlafen, als ich die beiden das letzte Mal gesehen habe, als sie abgeholt wurden. Ich denke zwar an sie, aber erinnern tue ich mich an nichts. Nur an ihren Namen. Sarah war 15, Jacqueline 11. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Nicht mal eine kleine Geschichte?
Neulich fiel mir ein Foto von uns dreien in die Hände. Ich gucke mir normalerweise keine Fotos an, weil die immer so tun, als hätten sie die Wahrheit gepachtet und dabei verfälschen sie alles. Wir stehen wahrscheinlich vor einer hellen Wand, weil kein Hintergrund zu erkennen ist. Ich, der Mittlere, werde flankiert von den beiden und lächle entspannt oder verschmitzt. Ein bisschen wie meine kleine Schwester übrigens. Ich wette, dass ich mich von ihnen beschützt fühle. Während ich das denke, wird mir klar, dass sie mich mein ganzes Leben lang behütet haben. Und ich spüre meine Schwestern ganz dicht neben mir. Nach 60 Jahren.
Bruder, sagt sie. Schreib das Gedicht. Ich werde es dir zuflüstern. Doch er hat Angst, wenn er es schreibt, werden die Worte nicht die richtigen sein. Bruder, sagt sie, ihre Stimme erhebt sich aus einem Häuflein Asche. Als du das Meer überquertest und dir übel war, war dir da auch meinetwegen übel? Bruder, sagt sie, unter totem Laub. Als du dich zum ersten Mal verliebtest und die Urfreude empfandest und sich alles in dir drehte, drehte sich dir auch alles meinetwegen?
Ganz unter uns, Fellerman. Du willst doch eigentlich gar nicht ankommen auf der Farm, stimmt's?
Doch, sicher, auf jeden Fall. Aber es gibt noch so viel, was ich beschreiben möchte. Am besten mache ich eine Liste der noch nicht erzählten Dinge.
Die Trockenpflaumen. Zum Beispiel, wie unerträglich heiß der Ofen ist, in den ich die frischen Pflaumen schieben muss, damit sie zu dem berühmten Pruneau d'Argent zusammenschrumpfen. Und wie ich den Pflaumenbaum hasse, immer voller Wespen und Hornissen. Dann die Wolken, der Regen, das Wetter. Wie wir die Wetterveränderung riechen können und trotzdem mit dem überladenen Heuwagen in ein Wahnsinnsgewitter geraten. Oder wie es ist, wenn der Boden friert und ich dauernd auf den Hintern falle in meinen unpraktischen Holzpantinen. Und der Schlamm. Wenn es geregnet hat, pappt das Zeug an unseren Holzschuhen fest und wir torkeln übers Feld wie die Deppen. Und der Holzschuppen. Er ist so schön. Wie freue ich mich immer, wenn Josette vor dem Essen sagt, wir brauchen noch Brennholz. Dann stiefel ich los und hacke Holz, dass es nur so kracht. Dann die Gerüche auf der Farm. Der Gestank von Scheiße, von toten Tieren, die irgendwo in einer dunklen Ecke liegen. Im Stall, in der Scheune oder im Haus. Der Gestank von furzenden Kühen und verfaultem Gemüse. Von ungewaschenen Menschen. Der Gestank von Lucy und von Josette. Die Fliegen, ganze Wolken davon. Draußen, drin, überall. Im Stall, im Haus, auf dem Feld, im Wald, Tag und Nacht. Am schlimmsten ist es natürlich für die Kühe. Ständig werden sie angegriffen. beim Fressen, beim Wiederkäuen, beim Kacken, beim Melken, beim Schlafen. Und dann das Zwitschern der Vögel, das Heulen der Eulen, das Hundegebell, das Brüllen der kranken Kühe, das Brüllen des berünftigen Stiers, le bellement des moutons, le grognement des couchons, le coquerico des coqs, le hennissement des chevaux, le gloussement des poules.
Da, die Kirschbäume, am Hofeingang, wie eh und je. Aber die sind ja völlig tot. Nur ein paar magere Blättchen. Dabei ist doch Juni und die herrlichen Früchte sollten gefälligst reif sein. Und die Farm? Runtergekommen und vergammelt, nur noch eine Kuh im Stall. Und ein ganz kleiner Misthaufen daneben. Der alte Lucy würde sich im Grab umdrehen.
Lass dich jetzt nicht so hängen. Guck doch mal, die Hügel, der Fluss und die Felder. Das ist ja richtig süß hier. Komm, kauf dir hier ein Häuschen.
Soll das ein Witz sein? Was soll ich denn hier? Alles nochmal durchmachen?
Bist du denn nicht froh, dass du die Farm endlich gefunden hast?
Weißt du was? Schreib du erst mal dein Buch. Dann sehen wir weiter.
Die Farm. Hörspiel nach dem Roman von Raymond Federman. Bearbeitung und Übersetzung aus dem Amerikanischen Gabi Hartl. Mit Maren Kreumann und Matthias Habich. Ton Lutz Pahl und Barbara Zwirner. Regieassistenz Markus Mohr. Regie Norbert Schäffer. Produktion Deutschlandradio Kultur 2005.
In unserem Hörspiel-Podcast gibt es noch ganz viele, ganz unterschiedliche Hörspiele. Wenn ihr gerade zum Beispiel Lust habt, noch was mit Bezügen zum Zweiten Weltkrieg und Frankreich zu hören, dann kann ich euch das Stück Die Zeremonie empfehlen. Ihr findet es im Hörspiel-Podcast und den findet ihr in der Deutschlandfunk-App.